Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
Uhr, liebe Videostreamer und Streamerinnen, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 60. Folge des Podcasts für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit eines kostenlosen Tests finden Sie auf der Homepage von directorsacademy.de. Alle bisherigen 59 Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören und auf dem YouTube-Kanal von Directors Academy auch ansehen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe. Alles wird aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und können wie das Video in aller Ewigkeit nachgeschaut werden. Heute ist unser Schwerpunktthema zur 60. Sendung Investorenerwartungen an die Hauptversammlungssaison 2025. Der perfekte Aufsichtsrat im Fokus. Heute mit unserem Gast, Herrn Hendrik Schmidt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen am Tag 1 nach dem Liberation Day?
Vielen Dank, lieber Herr Ruther. Mir persönlich geht es sehr gut. Die Sonne scheint, der Frühling ist da. Die Hauptversammlungssaison zeichnet sich ab und es geht richtig los. Und das Thema des Tages haben Sie gerade genannt. Ja, ich glaube, das wird uns alle noch ziemlich beschäftigen. Aber am Ende wird alles gut.
Genau so. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Also demzufolge, das wird passen. Wer ist Herr Schmidt? Herr Schmidt verantwortet seit langer Zeit als Vice President im Corporate Governance Center der DWS Investment die Dachregion und das Vereinigte Königreich, als Ansprechpartner für Vorstände und Aufsichtsräte zu Governance und Stewardship-Fragen vertritt er die DWS auch regelmäßig auf Hauptversammlungen und Konferenzen. Herr Schmidt ist Mitglied nationaler und internationaler Arbeitskreise und Kommissionen. Die Fachleute unter Ihnen wissen, was DVFA, BVI, IFAMA etc. ist. Und er veröffentlicht regelmäßig exzellente Beiträge und Artikel zum Thema Governance. Er hält Gastvorlesungen unter anderem an der Goethe-Universität in Frankfurt, an der WHU Otto Beisheim School of Management und an der Leipzig Graduate School of Management und an der Frankfurt School of Finance. Er gehört außerdem Advisory Council des Corporate Governance Institutes der Frankfurt School an. Er ist Mitautor und Herausgeber verschiedener Fachpublikationen, zum Beispiel absolut lesenswert der DVFA Scorecard for Corporate Governance und die DVFA Stewardship Leitlinien. 2020 wurde Hendrik Schmidt in die Diligent-Liste der Modern Governance 100 für seine Leistungen im Bereich Governance und Stewardship aufgenommen. Seine akademische Ausbildung absolvierte er an der Frankfurt School of Finance, an der Napier University of Edinburgh sowie an der Leipzig Graduate School of Management. Darüber hinaus ist er Certified ESG Analyst. Herr Schmidt, bevor wir ins Thema reinkommen, was heißt eigentlich DWS und was macht die DWS Group?
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, lieber Herr Ruther. Die DWS, das Akronym steht für die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen, wurde 1956 gegründet und sollte den deutschen Bürger dazu motivieren, doch auch an den Kapitalmarkt sich zu wagen mit seinen Ersparnissen. Die DWS Group ist Stand heute der größte institutionelle Vermögensverwalter in Deutschland und einer der größten in Europa. Wir gehören zu ca. 80% der Deutschen Bank, gehören also dem Deutsche Bankkonzern an. Und wir sind im besten Sinne treuhänderischer Investor für sowohl institutionelle wie auch Retail-Kunden. Also ich nehme an, dass auch in dem Zuhörerkreise heute sich der ein oder andere DWS-Kunde vielleicht wiederfindet.
Ja, wahrscheinlich. Und vor allen Dingen ist DWS nicht zu verwechseln mit DSW, mit der Deutschen Schutzvereinigung für
Wertpapiergesetz. Ja,
das stimmt. Das wollte ich aus meiner alten Berufung Wirtschaftsprüfer sagen. Was aber viel spannender ist, das wusste ich auch nicht, bevor ich mich um Sie mal intensiver gekümmert habe, Herr Schmidt. Was ist die Liste der Modern Governance? Wie kommt man in diesen erlauchten Kreis der 100 Menschen?
Ja, die Modern Governance 100 Liste ist tatsächlich eine, wenn man so möchte, Auszeichnung, bei der Menschen, die im Bereich Corporate Governance, ob auf der Seite der Unternehmen oder auch auf Seiten der Investoren oder der Berater, sich bemühen, die Governance auch tatsächlich zu modernisieren, weiterzubringen. Und die Nominierung, die ich 2020 erhalten habe, war insbesondere darauf zurückzuführen, dass wir in dem Jahr, viele werden sich ja noch gut erinnern, das Thema der Hauptversammlung auf einmal aus der Halle in die virtuelle Welt verarbeiten mussten. Und da habe ich mich zusammen mit einigen anderen sehr intensiv auch für gute Vorschläge eingesetzt, wie man das entsprechend auch im Interesse der Aktionäre und der Eigentümer der Unternehmen gut schaffen kann. Und das war der Initialpunkt, mit dem dann eine solche Nominierung einherging. Und ja, ich freue mich sehr, dass es damals dann auch geklappt hat und hier eine entsprechende Anerkennung dann ja erfolgt ist.
Also absolute Gratulation und absoluter Respekt. Das ist ja eine weltweite Liste, also keine deutsche Liste, sondern eine weltweite Liste. Und demzufolge finde ich ganz toll. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle immer unsere kleine Interaktion, damit ich sehe, dass auch alle hellwach dabei sind. Heute meine Frage, die ich an Sie habe, anknüpfend an unser Thema natürlich. Was ist für Sie die wesentlichste Eigenschaft eines perfekten Aufsichtsrats? Versuchen Sie kurz zu antworten, möglichst nur mit ein, zwei Worten. Was ist die wesentlichste Eigenschaft für Sie eines perfekten Aufsichtsrats? Was die Meinung des Herrn Schmidt ist, das wissen wir A, durch seinen Artikel, den Sie in den Kommentaren nachlesen können. Und B, werden wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber fangen wir mal an mit dem Hauptteil unseres Themas heute, Investorenerwartungen an die HV-Saison 2025. Die ist ja noch nicht vorbei, aber sie hat schon deutlich angefangen. Und Sie können sicher schon aus den ersten Hauptversammlungen berichten und wissen natürlich auch bestens als Insider, was noch alles kommt. Was waren bisher die Highlights und Erwartungen an die Aufsichtsräte? Und lassen Sie uns das mal versuchen in den Bereichen Organisation, Durchführung und Einladung und Tagesordnung mal abzuarbeiten. Fangen wir mal mit dem Wichtigen an. Aspekt Organisation und Durchführung. Wie lange sind virtuelle Hauptversammlungen noch in Deutschland erlaubt, Herr Schmidt? Und machen diese Sinn?
Also der Gesetzgeber hat die virtuelle oder Online-Hauptversammlung ja der Präsenzhauptversammlung gleichgestellt und verstetigt. Das war ein ganz klares Bestreben auch der jetzt ausscheidenden Bundesregierung damals zu sagen, es gibt hier eigentlich keinen Formatunterschied mehr. Das ist erstmal soweit hinzunehmen. Das heißt, die virtuelle Hauptversammlung wird es sicherlich auch in der Zukunft weiterhin geben. Machen diese Sinn? Ich glaube, dazu ist eine zweigeteilte Antwort hilfreich. Also es gibt auch Präsenzhauptversammlungen, die nicht notwendigerweise das Maß des Sinns erfüllen, wohlhingegen durchaus sehr gut gemachte Online-Hauptversammlungen. Und das funktioniert aber genauso auch umgekehrt. Also da habe ich auch persönlich schon beides miterlebt. Es gibt so die Überlegung oder die Suggestion, dass eine virtuelle Hauptversammlung grundsätzlich erstmal schneller fertig wäre. Also dem kann ich widersprechen. Das ist jetzt so gesehen nicht unbedingt so. Ich habe auch im virtuellen Raum schon mal 9 Stunden lang verfolgt. Und wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dann über einen Antrag in der Hauptversammlung dazu genötigt wird, die Einzel Verlesung oder Langverlesung der Ergebnisse vorzunehmen, dann zieht sich das natürlich entsprechend bei einer Einzelentlassung des Aufsichtsrats nochmal länger. Ja. Insofern, mir wäre eher daran gelegen, die Frage zu stellen, wie können wir in Deutschland eine Hauptversammlung unabhängig vom Format so ausgestalten, dass sie tatsächlich auch einer Kapitalmarktkultur zuträglich ist und wir erkennen können, dass es hier um einen Austausch zwischen Eigentümern, seinen Vertretern, nämlich dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung, nämlich dem Vorstand, tatsächlich gibt. Und da gibt es ein paar interessante Bewegungen oder Veränderungen in den Großbritannien zum Beispiel oder auch in den Niederlanden. Da ist beispielsweise geregelt, dass nicht nur der Versammlungsleiter als einziger Vertreter des Aufsichtsrats, meistens ja der Vorsitzende, das Wort ergreift und Fragen beantwortet, sondern eben auch die Vorsitzenden der Ausschüsse oder auch mal der Wirtschaftsprüfer. Auch darüber würde ich ehrlicherweise in Deutschland lieber diskutieren, als über die Frage, machen wir nun virtuell oder machen wir in Präsenz.
Ja, ich meine, diese Frage ja oder nein, virtuell oder Präsenz, die hat ja manchmal, wenn man das mit so einem Schritt zurücktritt, ja auch teilweise religiöse Aspekte, habe ich manchmal das Gefühl, ohne genau das, was Sie ansprechen, die wichtigste Frage dahinter zu stellen, was macht es denn am effektivsten und am effizientesten? Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, das nicht nur einer antwortet, sondern möglichst viele Fachleute. Davon gehe ich mal aus, dass da viele Fachleute vorne sitzen. Gibt es einen weiteren Aspekt, um eine Hauptversammlung, egal ob virtuell oder präsent, besser zu machen in der Zukunft?
Ja, ich denke, das hat auch sehr viel mit der Haltung der Gesellschaft und ihrer Organe zu tun, wie sie die Hauptversammlung nutzen möchten. Ist es ein Pflichttermin, der abzuhalten ist, bei dem irgendwie man es versucht, 8 Stunden lang möglichst regungslos auf der Bühne zu sitzen, sich nichts anmerken zu lassen? Oder ist tatsächlich ein Interesse gegeben, den sowohl institutionellen Vertretern als auch den Privataktionären hier zuzuhören und zu verstehen, was hier die Eigentümer des Unternehmens eigentlich interessiert und in welche Richtung es gehen soll? Also auch das, glaube ich, ist ein Punkt, der wichtig ist, irgendwie zu transportieren. Und wenn ich dann Diskussionen mitbekomme, wo dann die Frage gestellt wird, ja, muss der Aufsichtsrat denn überhaupt für die Hauptversammlung anreisen? Lohnt sich das? Dann kommt da relativ schnell ein Bild einer Wahrnehmung der Eigentümer raus, wo ich sagen würde, das passt nicht so ganz mit dem zusammen, was wir in Deutschland halt immer noch in diesem Dreieck Hauptversammlung der Eigentümer vorne, dann der Aufsichtsrat, dann der Vorstand in diesem Haftungsdreieck im Endeffekt haben. Und Da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen und nicht immer nur darauf verweisen, ja, dass eine Hauptversammlung erstmal grundsätzlich eigentlich nicht mehr notwendig ist, weil die Entscheidungen stehen vorher fest, es gibt eigentlich keinen richtigen Austausch. Das sind ja alles, Postulate, die vorweggegeben werden, ohne dass sie tatsächlich begründet sind. Und natürlich muss man auch über die Frage reden, wie können denn die Aktionäre in die Lage versetzt werden, hier auch ihren Teil dann beizutragen.
Absolut, da sind wir wieder bei dem Thema, man kann es totreden mit religiösen Aspekten. Sie haben das als Interesse bezeichnet, gegenseitiges Interesse. Ich würde das vielleicht sogar noch schärfer formulieren, Respekt gegenseitig. Habe ich den Respekt gegenüber den Shareholdern, aber natürlich auch den Respekt gegenüber den Aufsichtsräten und dem Vorstand gesehen. Ja. Kommen wir mal zu dem anderen wesentlichen Bereich, Einladungen und Tagesordnungen. Es ist ja in der Regel immer so, jeder Jahresring ist geprägt von bestimmten Tagesordnungspunkten, neben den sonstigen, sage ich mal, Standard-Tagesordnungspunkten. Gibt es dieses Jahr für 2025 neue Standard-Tagesordnungspunkte bei den meisten der betroffenen Unternehmen?
In der Tat, wir haben 2025 den ersten regulären Erneuerungszyklus für die Vergütungssysteme. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt seit Inkrafttreten der Gesetzesregelung nach dem Aktionärsrechte-Richtlinien-Umsetzungsgesetz 2019, dann mit Gültigkeit 20, den ersten regulären Überarbeitungszyklus, der jetzt zur Abstimmung kommt, und Unternehmen, die in den letzten 4 Jahren eben nicht damit auf der Tagesordnung der Hauptversammlung die Aktionäre befragt haben, sind damit dann im Fokus. Insofern auch vor dem Hintergrund der sich ja seit oder im Laufe der letzten 4 Jahre veränderten Gesamtgemengelage sicherlich ein ganz wesentlicher Bestandteil der Diskussion. Wir haben die Verlängerung der Ermächtigungen zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen. Das ist auch ein Tagesordnungspunkt, der ganz verstärkt jetzt in diesem Jahr zur Abstimmung kommt, weil sich dieser Zwei-Jahres-Zyklus soweit etabliert hat. Und wir haben natürlich bei einigen Unternehmen, das ist jetzt aber nicht unbedingt ein Standard-Tagesordnungspunkt, der nur für 25 eine große Rolle spielt, natürlich auch Wahlthemen, also sprich Aufsichtsratsnachbesetzungen, die entsprechend zum Tragen kommen. Wir haben teilweise sehr prominente Beispiele, in denen auch an der Spitze des Aufsichtsrats Nachfolgen jetzt gewählt werden bzw. festgelegt werden. Dazu gehört die Deutsche Börse, dazu gehört BMW. Ich denke, das sind ganz herausragende Beispiele, bei denen man einfach auch sieht, dass Governance ein dynamisches Thema ist und immer auch mit Personen zu tun hat. Etwas, sag mal, für die Connoisseure beziehungsweise auch aus Ihrer Prägung heraus, lieber Herr Ruther, ist natürlich die Bestellung jetzt auch des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht, der als separater Tagesordnungspunkt auch erstmals in der Breite aufkommt. Aber ich glaube, die drei sind jetzt so die prominentesten neuen Tagesordnungspunkte.
Ja. Gibt es einen Standard-Tagesordnungspunkt, der verschwunden ist von den Tagesordnungspunkten, mehr oder weniger leise? Und das war früher eigentlich immer der Renner oder Pflichtpunkt und den hat man jetzt runtergenommen oder konnte man runternehmen?
Das konnte ich so nicht beobachten. Wir haben regelmäßig weiterhin die Kapitalbeschlüsse, ob jetzt in die eine Richtung Kapitalerhöhungen als Vorrat oder auch Aktienrückkaufprogramme ebenfalls auf Vorrat. Das hat sich mittlerweile auch sehr stark etabliert in einem Turnus. Aber mir ist jetzt nicht geläufig, dass es Tagesordnungspunkte gegeben hätte, die in der Vergangenheit wichtig waren und jetzt im Laufe der Zeit eine geringere Rolle gespielt hätten oder runtergefallen wären. Ich glaube eher, das wird ja auch teilweise etwas moniert, die Tagesordnungen werden immer länger, mit denen sich die Aktionäre zu beschäftigen haben. Ich denke, das ist eine Beobachtung, die jetzt nicht ganz unzutreffend ist. Aber andererseits, die Aktionäre sollen ja eben auch entsprechend stärker eingebunden sein, beziehungsweise in ihrer Wahrnehmung gestärkt werden, in der Wahrnehmung ihrer Rechte. Und insofern passt das ja dann so zusammen.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Organisation und Ablauf. Das bedeutet natürlich, dass man aber auch irgendwie neue Formate finden muss und Ablauf, um diese, sage ich mal, immer stetig wachsende Menge an Tagesordnungspunkten auch abarbeiten zu können. Weil entweder kriegt jeder Tagesordnungspunkt weniger Zeit, weil es mehrere Tagesordnungspunkte gibt, oder die gesamte Veranstaltung dauert drastisch länger, wobei dann immer die Frage ist, kann man nach 9 Stunden noch vernünftig arbeiten und denken, nach 12 bis 15 Stunden sicher nicht mehr. Sehen Sie das?
Ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die man sich mal vornehmen sollte. Das eine ist, es gibt ja diese im Kodex postuliert, also im deutschen Corporate Governance Kodex postulierte Empfehlung bzw. Anregung, dass eine Hauptversammlung im Rahmen von 4 bis 6 Stunden beendet sein sollte. Das ist eine Vorgabe, die sicherlich nicht in jedem Fall sachgerecht ist, gerade wenn es umfangreiche Tagesordnungen mit auch entsprechendem Diskussionsbedarf geht, sehen wir mal von den Standard-Tagesordnungspunkten ab, gibt es ja durchaus auch noch transaktionsbezogene Tagesordnungspunkte. Nehmen wir das Beispiel bei Conti, die Abspaltung, die jetzt ansteht. Auch das ist sicherlich ein Tagesordnungspunkt, bei dem man einräumen muss, dass eine Diskussion darüber länger dauert als üblich. Ich denke, wenn man sich vor Augen führt, dass der Versammlungsleiter mit den in 131 ausgestatteten Rechten Aktiengesetz ausgestatteten Rechten soweit eigentlich schon genügend Möglichkeiten hätte, auch in dem Sinne gewisse Diskussionen dann so zu lenken, dass eine entsprechend zeitnahe Abarbeitung der Tagesordnungspunkte immer noch sichergestellt ist, muss man dem gegenüberstellen, dass teilweise ja es erst 2 Stunden dauert, bevor die Aktionäre überhaupt zu Wort kommen. Also sie haben Tagesordnung oder sie fangen an mit der Hauptversammlung morgens um 10 und um 12 wird der erste Aktionär aufgerufen. Natürlich ist es wichtig, dass über das abgelaufene Geschäftsjahr reflektiert wird, dass der Vorstand erzählt, dass der Aufsichtsrat erzählt. Aber vielleicht kann man auch mal die Hauptversammlungsleitfäden etwas entschlacken, damit man nicht erst 20 Minuten lang mit Formalien in dem Sinne beschäftigt ist, auf die sowieso keiner so richtig Lust hat, um das mal so zu formulieren. Da gäbe es sicherlich auch Möglichkeiten, das etwas von der Struktur her schon mal zu gestalten. Und dann sollte es auch möglich sein, Fragen, die nun wirklich nicht zur Tagesordnung gehören, dann auch relativ klar zu beantworten und bei wiederholter Fragestellung vielleicht auch mal zu sagen, so, wir haben diese Frage jetzt dreimal gehört, wir haben sie dreimal beantwortet. Mehr gibt es dazu jetzt auch nicht. Aber wir haben in Deutschland halt immer noch die große Sorge vor der Anfechtbarkeit von Beschlussvorschlägen und daher einen sehr, sehr starken Fokus darauf, dass die Rechtssicherheit bei der Antwort gegeben ist. Und das ist ein Spannungsfeld, das aufzulösen. Ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, und ich meine, man kann ja vielleicht auch mal anfangen, darüber nachzudenken, auch bestimmte Ansprüche an den Aktionär zu stellen. Das heißt, muss der Vorstand eine Dreiviertelstunde berichten über den Ablauf des Jahres, wenn man nicht vorher allen Aktionären einen ausführlichen Geschäftsbericht zur Verfügung stellt und davon ausgeht, dass die das eigentlich vielleicht auch vorher lesen können, bevor sie zur Hauptversammlung gehen und man sich nur noch auf die wesentlichen Dinge konzentriert und dadurch mehr Zeit hat, zum Beispiel für Fragen und für Antworten.
Das auch, ja.
Was haben wir bisher grundsätzlich vergessen für die neue Hauptversammlung? Wir haben jetzt über Einladung, Tagesordnung, Organisation, Ablauf gesprochen. Was gibt es sonst so, was Ihnen auf dem Herzen liegt, wo Sie sagen, das muss unbedingt mal geändert werden?
Also eine Auffälligkeit ist ja, dass die deutsche Hauptversammlungssaison im Ende Januar, Anfang Februar beginnt, dann irgendwie sich bis Mitte April etwas ausmeandert mit lediglich Einzelfällen und dann aber ab Ende April bis Mitte Juni de facto ist ja im Staccato und Dauerlauf eine nach der anderen und regelmäßig auch mehr als nur eine am Tag gibt. Da wäre aus Sicht eines auch institutionellen Investors sicherlich schon hilfreich, wenn sich dieser Zeitraum etwas entzerren würde, gerade wenn sehr prominente Unternehmen auch sich dann auf denselben Tag legen. Da wird es natürlich dann auch für Profis wie uns schwierig, das angemessen zu berücksichtigen. Denn ob jetzt virtuell oder in Präsenz an einer Hauptversammlung kann ich immer nur einzeln teilnehmen. Ich kann mich da nicht aufteilen. Ich hatte das in der virtuellen Zeit mal gemacht. Da hatte ich 7 Hauptversammlungen parallel auf dem Schirm. Und das habe ich dann aber auch gemerkt. Da wird man dem Anspruch nicht mehr gerecht. Insofern eine etwas großzügigere Planung und Entzerrung dieses Hauptversammlungszeitraums, damit wäre uns, glaube ich, schon sehr geholfen.
Ja, aber auf der anderen Seite, Herr Schmidt, schafft das Arbeitsplätze in Ihrem Haus. Sie müssen sich einfach klonen und noch 2, 3 Kolleginnen und Kollegen ranschaffen, damit sie sich aufteilen können. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es steht zufälligerweise im Gesetz drin, die Fristen, aber man könnte da sicher auch andere Lösungen finden.
Ja.
Kommen wir mal zu denen die Unternehmen gehören, sprich zu den Investoren. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Investoren. Auf der einen Seite die Mehrheitsaktionäre, wo man auch schon darüber diskutieren kann, was ist ein Mehrheitsaktionär? Das beginnt manchmal bei 6% und manchmal erst bei 51%, aber die Mehrheitsaktionäre auf der einen Seite und die sogenannten Kleinaktionäre auf der anderen Seite. Dazwischen oder anstelle für sind dann die Dienstleister der meist institutionellen Investoren, liebevoll Proxy Advisor genannt. Die haben ja nun auch teilweise unterschiedliche Interessen und Vorstellungen. Und welche Themen stehen in diesem Jahr im Fokus dieser beiden, sage ich mal, wesentlichen Investorengruppen? Auf der einen Seite Mehrheit und auf der einen Seite Kleinaktionäre.
Also für die Kleinaktionäre fürchte ich, kann ich jetzt an der Stelle tatsächlich weniger das Wort ergreifen. Das müssten dann die Kollegen von der Vereinigung mit denselben Buchstaben, aber in anderer Reihenfolge machen. Ja. Ich übersetze jetzt mal die Mehrheitsaktionäre mit den institutionellen Investoren, wie wir als DWS sie auch darstellen. Wir haben uns im Laufe der Jahre immer wieder unsere eigenen Governance-Standards und Kernelemente vorgenommen und überprüft, sind diese noch anspruchsvoll genug? Sind die angemessen? Haben wir vielleicht auch Dinge mittlerweile so etabliert, dass sie nicht nochmal extra angesprochen werden müssen? Und wir kommen auch gleich im weiteren Teil unserer Diskussion sicherlich auf ganz wesentliche Aspekte. Dazu gehört beispielsweise die Besetzung des Aufsichtsrats. Da gehört immer noch das Thema der Mandatshäufung, das sogenannte Overboarding, mit zu den am häufigsten beobachtbaren Gründen, die zu Ablehnungen auch von Kandidaten führen können, die ansonsten sicherlich gut qualifiziert sind. Das ist ein Thema. Ein weiteres Thema ist die Unabhängigkeit im Aufsichtsrat, die sich sicherlich insbesondere auf die Anteilseignerseite zu erstrecken hat, weil die Arbeitnehmervertreter ein anderes Mandat wahrnehmen, wo wir auch nach wie vor gewisse Defizite sehen. Das ganze Thema der Nachfolgeplanung ist in Deutschland auch im Aufsichtsrat noch nicht so angekommen, wie man es eigentlich zu erwarten hat, nämlich tatsächlich kontinuierlich dabei zu sein, sich zu überlegen, welche Kompetenzen habe ich heute, welche brauche ich in 3, vielleicht sogar auch 5 Jahren, und diesen Prozess rechtzeitig zu beginnen und sich damit eben nicht erst zu befassen, wenn einem auffällt, ups, in 6 Monaten ist ja Hauptversammlung und 5 der Anteilseignervertreter stehen mir dann aus Altersgründen oder wie auch immer nicht mehr zur Verfügung. Also da würde ich mal den Finger definitiv drunter setzen. Und das Thema Vorstandsvergütung beschäftigt uns jetzt, beschäftigt uns aber auch darüber hinaus. Also das sind so die 2 großen Aspekte. Aufsichtsrat in seiner Zusammensetzung, Nachfolgeregelung und Vergütung, das wird sicherlich weiterhin ganz groß im Fokus stehen. Und da, glaube ich, sind wir als DWS auch nicht alleine hier im Markt unterwegs mit dieser Positionierung, sondern das findet sich sicherlich auch bei anderen.
Ja, das ist jetzt eine glänzende Überleitung zu unserem Kernthema, der perfekte Aufsichtsrat. Wir sind ja auf diesen Begriff gekommen, weil Sie ihn geprägt haben in Ihrem Artikel im Aufsichtsrat im Sommer letzten Jahres. Wer ihn noch nicht gelesen hat, liebe Zuschauer und Zuschauer, kann ich bestens nur empfehlen, dass Sie dieses tun. Aber lassen Sie uns das mal anhand dieses Artikels mal durchgehen. Sie hatten gerade gesagt, eine der zentralen Erwartungen aller Investoren an den perfekten Aufsichtsrat ist Unabhängigkeit. Das ist eines der Stichworte, die von unseren Zuschauern und Zuhörern genannt worden sind. Sehr oft haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch das Wort Integrität genannt. Wie sieht denn das Thema aus? Ist das eine Selbstverständlichkeit oder ist das auch etwas, was eine zentrale Erwartung der wesentlichen Investoren ist?
Also wenn wir uns jetzt auf die Kandidaten konzentrieren, können wir natürlich nur danach gehen, was uns zur Verfügung gestellt wird. Es gibt jetzt in dem Sinne kein Assessment Center, bei dem Aufsichtsratskandidaten dann auf Roadshow hier bei den großen Investoren sich einmal vorstellen. Das wäre natürlich auch eine interessante Überlegung im Sinne einer partizipativen Governance. Aber Integrität ist eine Grundvoraussetzung, die wir erwarten, die bei Kandidaten sichergestellt ist. Also das, was uns dann zur Wahl als Vorschlag vorgelegt wird, sollte durch den Identifikationsprozess und durch die Gespräche sichergestellt haben, dass die Person, die hier vorgeschlagen wird, natürlich integer ist gegenüber dem Unternehmen, gegenüber dem Unternehmensinteresse und gegenüber auch seinen Eigentümern. Und das ist eine Verantwortung, die der Aufsichtsrat in seiner Besetzung, Zusammensetzung, insbesondere im Nominierungsausschuss hat, wo sicherlich auch der Aufsichtsratsvorsitzende eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt. Aber die Integrität ist etwas, was sehr stark damit auch zusammenhängt, was wir immer wieder auch betonen. Governance ist eine Haltungsfrage. Und es geht darum, sich an gewissen Strukturen zu orientieren und diese Strukturen dann aber auch auszufüllen. Und das ist, denke ich, eine der ganz wesentlichen Eigenschaften, die ein Aufsichtsrat, um überhaupt als Aufsichtsrat zu betrachtet zu werden oder in den Kreis der Kandidaten aufgenommen zu werden, mitbringen muss. Und davon gehen wir erstmal aus. Denn dieser Prozess, der findet ja erstmal unter Ausschluss der Eigentümer soweit statt, das macht der Aufsichtsrat ja noch selber.
Ja, genau. Ja, und Haltung ist etwas, wo man für seine Sinn- und Wertevorstellungen eintritt, auch wenn es weh tut. Und demzufolge ist das etwas, was man nicht oft genug unterstreichen kann. Geben Sie uns mal noch ein, zwei Sätze der Ausführung zum Thema Unabhängigkeit, weil das A nicht nur so oft genannt worden ist von unseren Zuschauern, Zuhörern, sondern ich weiß ja auch, dass Sie in der Arbeitsgruppe beim DVFA waren, die ja auch darüber nachgedacht haben und ein sehr interessantes Papier zum Thema Unabhängigkeit herausgegeben haben. Versuchen Sie mal, das Wort Unabhängigkeit zu definieren, was das für einen perfekten Aufsichtsrat bedeutet.
Absolut. Also Unabhängigkeit per se ist natürlich ein hoher Wert, aber auch nicht alles. Und ich möchte dem vorausschicken, dass wir auch Mitgliedern und Kandidaten von Aufsichtsräten, die Unabhängigkeitskriterien, wie sie beispielsweise im DVFA-Papier genannt werden, nicht erfüllen, dass wir denen nicht grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen. Es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Ausgewogen bedeutet für uns, es müssen mehr Mitglieder auf der Anteilseignerseite unabhängig sein, nach unserer Definition, beispielhaft DVFA, als es nicht sind, um das sicherzustellen, dass diese Balance einfach gewahrt ist. Und das muss sich auch in den wesentlichen Ausschüssen widerspiegeln und insbesondere auch im Prüfungsausschussvorsitz. Denn das ist natürlich nun einer der zentralen Orte, an denen auch die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats wesentlich herauskommt. Aber das DVFA-Papier benennt ja verschiedenste Kriterien. Auch der Kodex benennt einige Kriterien, nennt diese Indikatoren. Ich glaube, die Grunddivergenz, die wir hier feststellen, ist einerseits in der Zugehörigkeitsdauer. Da muss man feststellen, dass der Kodex bis zu 12 Jahre zulässt. Das ist aus Sicht der Investoren in Deutschland schon etwas zu viel. Wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber maximal 5 Jahre pro Amtszeit nach wie vor zulässt. Und nach 2 Amtszeiten sollte da eigentlich klar sein, dass diese Unabhängigkeit mit Übergang in eine 3. Amtszeit dann zumindest auf Abruf nicht mehr gegeben ist. Das ist so das eine. Das andere Thema ist natürlich, dass der Aufsichtsrat selber in der Lage ist, einzuschätzen, ob Mitglieder unabhängig sind oder nicht, oder wenn sie diese Indikatoren erfüllen, trotzdem noch zu dem Schluss kommen, dass sie unabhängig sind. Und das, glaube ich, ist ein gewisser Webfehler, wo es eher an den Aktionären, an den Eigentümern sein sollte, das zu beurteilen.
Sie haben in dem Zusammenhang mit dem Stichwort Unabhängigkeit in Ihrem Artikel geschrieben, der Aufsichtsrat sollte ein Advocatus Diaboli sein. Ich musste da schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil ich hatte diesen Begriff auch schon mal verwendet in einem Text zum Thema der Aufsichtsrat als Hofnarr. Aber nochmal, warum sollte ein Aufsichtsrat ein Advocatus Diaboli sein?
Also diese Benennung oder diese Zuordnung oder diese Rolle gilt ja sowohl für das Gremium insgesamt als auch für den Einzelnen. Und mir war hierbei wichtig, deutlich zu machen, dass der Vorstand auch den Aufsichtsrat als Sparringspartner im geschützten Rahmen einfach auch verstehen muss. Wenn Sie die Möglichkeit haben, einen ja durch die Bank weg immer hochkompetent besetzten, hocherfahrenen, diversen Kreis anzusprechen, hier Ideen zu diskutieren, Strategievorschläge zu verproben etc., nutzen Sie diese Möglichkeit von Seiten der Geschäftsleitung, das entsprechend auszunutzen und die Fragen, die Ihnen sonst von außen irgendwann gestellt werden, vorwegzunehmen. Ich glaube, der Aufsichtsrat ist ja gerade in einer Situation, in der er nicht alle Antworten zu kennen hat, aber er muss die richtigen Fragen stellen. Und durch diese Fragestellung hat er seiner Rolle als strategischer Begleiter des Unternehmens und des Vorstands Rechnung zu tragen und dabei eben im Zweifel auch den berühmten Hut aufzusetzen, mal zu sagen, wenn ich mal ganz negativ denke, was könnte es denn sein, was dir dazwischen kommt? Oder worüber müssen wir uns Gedanken machen, damit, wenn das kommt, wir darauf vorbereitet sind? Das ist mit dieser Rolle als Advocatus Diaboli gemeint, und es soll eben nicht als konfrontatives Zusammentreffen verschiedener Interessenlagen irgendwie verstanden werden, sondern tatsächlich als Mittel zum Zweck für bessere Entscheidungen.
Ja. Führen durch Nachfragen, keine Angst vor verbotenen Fragen, dann ist die Effizienz und die Effektivität sicher höher. Bedeutet aber, das hatten Sie vorhin auch schon erwähnt, ich brauche die richtigen Köpfe in meinen Gremien. Dafür ist in der Regel der Nominierungs- oder Präsidial- oder Personalausschuss zuständig. Wie ist da Ihre Meinung? Sind unsere Nominierungsausschüsse heutzutage richtig aufgestellt? Ist die Vorgehensweise richtig? Würden Sie dort sich Veränderungen wünschen?
Ich denke definitiv, dass die Rolle des Nominierungsausschusses im Laufe der letzten Jahre ähnlich der Rolle des Prüfungsausschusses deutlich an Bedeutung gewonnen hat und der Nominierungsausschuss sich aber eben nicht mehr nur mit der Frage, wen brauchen wir eigentlich als Nachfolger oder Nachrücker hier im Gremium jetzt ad hoc, sondern kontinuierlich zu befassen hat, wie können wir unser Gremium strukturell und personell so aufstellen, dass er zukunftsfest ist. Ich hatte es, glaube ich, in dem Beitrag auch als Futuristen bezeichnet, als Notwendigkeit, dass Futuristen in Nominierungsausschüsse zu senden sind, um eben zu versuchen, zu antizipieren, was brauchen wir in 3 Jahren? Welchen Fragen sind wir uns in den nächsten 3 bis 5 Jahren gegenüber? Und wie können wir jetzt schon anfangen, Leute anzusprechen, für uns zu gewinnen, um diese Fragen zu diskutieren und dann entsprechende Antworten auch zu finden? Was man leider immer noch regelmäßig feststellt, dass der Nominierungsausschuss klassischerweise aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, einem Vertreter des Großaktionärs und dem ehemaligen Vorstand besteht. Und da muss man sich dann nicht wundern, wenn die Auswahl normalerweise dann more of the same ist, als tatsächlich das nach vorne gerichtete ist. Und auch unter Diversitätsaspekten muss man sich der Wahrheit stellen, in Deutschland Nominierungsausschüsse sind nicht notwendigerweise so aufgesetzt, als dass die Diversitätsziele für Aufsichtsräte dort reflektiert werden. Und auch das muss man dann vielleicht mal hinterfragen und sagen, passt das eigentlich dann zusammen, wenn wir uns als Ziel gesetzt haben, 30-40% weibliche Besetzung auf der Kapitalseite und der Nominierungsausschuss besteht dann aber nur aus 100% männlichen Vertretern. Ja. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Aspekte. Wichtig ist mir aber, dass sich das Aufgabenfeld des Nominierungsausschusses bewusst weiterentwickelt und hier eben auch mal der Rat gesucht wird von vielleicht Leuten, die noch nicht seit 8 bis 10 Jahren im Gremium vertreten sind, sondern vielleicht auch mal mit Impulsen reinkommen für einen Newcomer.
Ja, ich meine, alle, die mit Recruiting sich beschäftigen, wissen, Hans stellt immer nur Hänschen ein und es braucht andere Systeme, es andere Formate. Ich habe vor kurzem einen netten Begriff gelesen von einem Executive Searcher, der gesagt hat, wir suchen tomorrow's leaders for today. Ja. Und das zeigt genau das, was Sie gesagt haben. Kommen wir aber zu einem Punkt, der mir immer durch den Kopf geht, weil ich den so mega schwierig finde persönlich. Und zwar Bewertungsmetriken und Erfolgskriterien.
Ja.
Das heißt, ja, man sagt immer schnell, das ist ein guter Aufsichtsrat, das ist ein schlechter Aufsichtsrat. Aber ich muss ja irgendwie relativ objektiv das messen können. Und da würde ich mal gerne aus dem Mund eines Investors hören, wie ermitteln Sie denn die Performance von Aufsichtsräten? Haben Sie da bestimmte Messgrößen, KPIs oder ist das wirklich nur das Vier-Augen-Gespräch?
Also das eine ist ja der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit, also als Gremium in seiner Zusammensetzung strukturell, wie auch dann personell individuell. Wenn es um die Güte eines Aufsichtsrats struktureller Art geht, dann können wir natürlich festlegen, ist der Unabhängigkeitsanteil entsprechend gegeben? Haben wir hier eine angemessene Diversität, Vielfalt, nicht nur auf der Frage oder nicht nur zur Frage, ist es nun geschlechtlich ausreichend divers vertreten, sondern haben wir internationale Erfahrung? Haben wir die richtigen Branchenkenntnisse? Haben wir hier auch vielleicht Spezialkenntnisse aus der Wissenschaft, die hier eine gewisse Rolle spielen? Haben wir die Märkte, um die es hier für unser Unternehmen geht, abgedeckt? Haben wir auch eine Kapitalmarkterfahrung? Auch das ist ja vielleicht nicht so ganz ohne.
Aber wie messen Sie es bei der einzelnen Person, beim einzelnen Mitglied?
Bei der einzelnen Person haben wir ja meist nur tatsächlich das Papier, auf der Basis wir uns dann ein Bild darüber machen können, hat die Person nicht zu viele Mandate. Ist diese Person im Gesamtkontext des Aufsichtsrats mit der Unabhängigkeit oder Nicht-Unabhängigkeit für uns wählbar? Passt das ins Bild, was die Zugehörigkeitsdauer angeht, für die Altersgrenze? Also wir verteilen weder Kopfnoten noch Zeugnisse für Aufsichtsräte oder Aufsichtsratsmitglieder. Im Gespräch sehen wir ja auch zumeist nur die Aufsichtsratsvorsitzenden. Hier würde ich auch eher ermuntern zu sagen, lasst uns doch vielleicht mal diesen Kreis erweitern und vielleicht die Ausschussvorsitzenden da auch mitnehmen. Einige Unternehmen haben da schon angefangen, gerade wenn es um Vergütungsthemen geht. Und da kriegt man natürlich nochmal ein deutlich anderes Bild reflektiert, also wenn ich nur den Lebenslauf oder nur die Qualifikationsmatrix habe. Was wir versuchen, in der Breite zu beurteilen, ist die Governance anhand der DVFA-Scorecard, die Sie eben auch schon zitiert haben. Das ist ja ein erster Schritt in die Richtung, Governance-Qualität in Deutschland etwas tiefergehend messbar zu machen.
Ja.
Und ehrlicherweise, die Entlastungsentscheidungen oder die Entlastungsquoten für Aufsichtsräte können immer als Proxy dafür herhalten, ob ein Aufsichtsrat die Erwartungen erfüllt hat oder eben nicht. Genauso
und das wie ist die finale
Ergebnisse zu den Wahlen.
KPI, ja. Das ist die finale KPI. Vielleicht noch einen, Sie sagten das gerade, das schöne Stichwort Overboarding. Da ist ja auch zu beobachten, dass da immer kleinteiliger darüber berichtet werden soll, wie viele Sitzungen haben stattgefunden, an wie viel hat er teilgenommen, wie oft war er krank. Man kann wahrscheinlich heutzutage mit den modernen Softwareprogrammen von Diligent, Brainpool, wie sie alle heißen, Sherpa, Lumien, Idgard, wahrscheinlich exakt feststellen, wie lang hat der einzelne Aufsichtsrat welche Dokumente gelesen und wie oft hat er darüber nachgedacht. Ja. Ist Overboarding ein relativ einfaches Thema, wo man einfach sagt, wer mehr als zwei Mandate hat, ist overboarded und ist raus? Oder kann ich das wirklich so kleinteilig differenzieren?
Es geht ja immer darum, eine in dem Sinne konsistente, möglichst objektive Art und Weise des Maßstabs anzulegen und anzuwenden. Und da bleibt es dann in der Masse leider nur zu sagen, wir gucken auf die wahrgenommenen Mandate. Und natürlich ist eine Teilnahmequote von unter 90% dann schon mal ein Hinweis darauf, dass eine Person vielleicht sich dann doch etwas mehr zumutet, als es so gemeinhin dann vielleicht nötig ist. Insofern, das ist natürlich immer eine Frage, ist jemand, der zu 100% der Sitzung anwesend ist, sich aber nicht beteiligt und auch zwischen den Sitzungen eigentlich nicht arbeitet und die Unterlage erst am Tag vorher öffnet für 5 Minuten, ist das tatsächlich ein Mehrwert und kann man das so klar voneinander separieren? Ist das ein guter, ist das ein schlechter? Nur, man muss sich ja immer in die Lage versetzen, was sehen wir als Eigentümer, als Aktionäre? Wir sehen keine Aufsichtsratsprotokolle, wir sehen keine Interaktionen. Wir können nicht erkennen, ob jemand auch am Sonntagnachmittag noch telefonisch für die Ad-Hoc-Telco irgendwie erreichbar ist. Das sind alles Voraussetzungen, die wir formulieren. Und wir gucken natürlich dann in der Berichterstattung über das abgelaufene Jahr, wie hat sich der Aufsichtsrat denn beschäftigt? Welche Arbeiten sind denn angefallen und welche Wahrnehmung hat es auch gegeben? Ein kleiner Hinweis kann dann immer sein, so die Selbstevaluierung beziehungsweise die Effizienzprüfung unter Zuhilfenahme externer Kandidaten. Also ja, ich sehe da auch ein gewisses Defizit, nur mit den aktuellen Gegebenheiten kommen wir, glaube ich, nur über die Frage, wie viele Mandate sind es denn und sind es gegebenenfalls zu viele, zu einem in dem Sinne dann konsistenten Maß, was wir anlegen können.
Ja. In dem Zusammenhang würde mich Ihre persönliche Meinung interessieren, weil Sie gesagt haben, Zeitaufwand, Verfügbarkeit, Flexibilität, sonntags. Viele Praktiker sagen ja auch, die meiste Arbeit des Aufsichtsrats fällt außerhalb der Sitzungen an und nicht innerhalb der Sitzungen. Und demzufolge meine Frage, wie hoch schätzen Sie persönlich den Zeitaufwand, jetzt sage ich mal, eines kapitalmarktorientierten Unternehmens, eines DAX 40 Unternehmens?
Also als Aufsichtsrat in einem DAX 40 Unternehmen sollte ich sicherlich, wenn ich keine in dem Sinne herausragende Rolle als Ausschussvorsitzender oder auch Mitglied habe, mindestens mal so einen Tag eigentlich pro Woche einplanen, um mich mit diesem Mandat zu beschäftigen. Ja, ich sage nicht, dass Stunden sein müssen. Und das variiert natürlich auch je nach der Zeit, ob das Prüfungsphase ist oder ob Vorbereitung auf Hauptversammlung oder Stunde. Aber als normales DAX 40 Aufsichtsratsmitglied, denke ich mal, sollte man sich für einen Zeitrahmen von einem Tag pro Woche pro Jahr sicherlich schon mal damit auseinandersetzen. Mit steigender herausragender Rolle muss es dann natürlich entsprechend mehr sein. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, so ein Vorsitzender eines DAX 40 Unternehmens, da würde ich schon sagen, 2 Tage die Woche, aber das, ja,
das, hört sich das dann wird auch. Wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Das wird nicht reichen, wenn Sie allein Finanz- und Bilanzausschuss, Prüfungsausschussvorsitzende nehmen, die tun sich da auch schwer. Ja. Wir müssen auf die Zeit gucken, Herr Schmidt. Ja. Die Zeit rast dahin. Ich würde gerne in Anbetracht der Situation, weil heutzutage kann man kein Gespräch mehr führen, ohne das Wort Krise in den Mund zu nehmen. Wir sagen ja immer, Krisensituationen verlangen besondere Führungsqualitäten. Das würde dann bedeuten, dass auch besondere Führungsqualitäten auch von Aufsichtsräten gefordert sind. Und da würde mich interessieren, was ist Ihre Meinung? Was würden Sie Aufsichtsräten empfehlen? Wie sollen die mit dem steigenden Druck umgehen, auf der einen Seite transparent und aktive Kommunikation mit den Aktionären zu gewährleisten und auf der anderen Seite sich intensiv um die entsprechenden Aufgaben, sprich Krise, zu kümmern?
Also ich denke, eine Voraussetzung für ein funktionierendes Gremium und gerade auch in Krisensituationen funktionierendes Gremium ist einfach eine Vertraulichkeit und eine Verlässlichkeit. Also es darf nichts aus den Sitzungen in dem Sinne oder aus den Vorbereitungen der Sitzung irgendwie rausdringen. Das ist, glaube ich, immer so ein ganz großes Alarmsignal, wenn das regelmäßig passiert. Es sollte klar sein, dass eben es Phasen geben kann, in denen die Verfügbarkeit von Aufsichtsräten sichergestellt sein muss, ob es um Beschlussvorschläge geht, die abzustimmen sind, oder ob es einfach um Diskussionen geht. Es muss auch klar sein, wie kommuniziert der Aufsichtsrat mit dem Vorstand oder wie kommuniziert der Vorstand mit dem Aufsichtsrat. Sprich, läuft das alles über den Vorsitzenden oder gibt es da ein gewisses Reglement, was eben auch den Austausch dann etwas anders ermöglicht und erlaubt? Welche Form der Dokumentation ist darüber dann zu erwarten? Also eine gute Informationsordnung, eine gute Geschäftsordnung beider Organe sollte die Voraussetzung sein, um dann auch im notwendigen Falle eine möglichst zeitnahe Kommunikation intern zu erlauben. Und dann muss klar sein, wenn es darum kommt oder dazu kommt, auch extern zu kommunizieren, dass Aufsichtsrat und Vorstand, so denn man auf derselben Seite ist, hier auch mit einer Stimme sprechen. Es dürfen beide was sagen, aber es sollte an der Stelle keine Divergenz geben, was die Botschaften angeht.
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es zu unterstreichen gibt. Aussagefähige, ausführliche Geschäftsordnungen, sowohl für den Aufsichtsrat als für den Vorstand, und aussagefähige und umfangreiche Berichtsstrukturen in schriftlicher Form, weil das ist einmal eine Transparenz und auf der anderen Seite kann das eine Messlatte sein für den Wirtschaftsprüfer, der die Corporate Governance überprüft, für den Evaluierer, der über die Qualität der Governance des Unternehmens sich äußern will, damit es auch von vornherein auch ein klares Rollenverständnis zwischen den Einzelnen gibt. Das ist, glaube ich, etwas, wenn man so immer die Probleme sieht, wo man als Außenstehender sagt, da ist wahrscheinlich das Rollenverständnis unterschiedlich interpretiert worden.
Absolut. Und es sollte sich auch tunlichst vermeiden, dass ein Aufsichtsrat in so einer Situation sich dann berufen fühlt, sich eigentlich als Co-Vorstand zu verstehen und dann die Rollen da zu wechseln. Also es gibt immer noch diese sehr klare dualistische Unternehmensverfassung, die wir in Deutschland haben, die uns sicherlich auch sehr viel gebracht hat. Und da sollte dann nicht irgendwie die Versuchung entstehen, operativer zu werden, auch wenn sich da insbesondere ehemalige Vorstände sicherlich sehr bremsen müssen.
Ja. Lassen Sie uns mal zusammenfassend einfach einen Blick in die Zukunft werfen und fangen wir einfach mal ganz primitiv an. Sie haben das zwar in Ihrem Artikel wunderschön ausführlich dargestellt, aber wie würden Sie jetzt an dieser Stelle zusammenfassend den perfekten Aufsichtsrat der Zukunft beschreiben?
Also für mich sind da ganz klar die Themen Unabhängigkeit, entsprechend in der Angemessenheit des Gremiums in der Balance sicherzustellen, auch an Schlüsselpositionen. Es muss ein Verständnis dafür geben, was die Diversität angeht, in dem Blick, dass nicht nur auf die Kompetenzen oder die mehr statistischen Fragen geguckt wird, sondern tatsächlich geschaut wird, was brauche ich jetzt, um Fragen künftig zu beantworten. Ich brauche einen internationalen Blick. Ich brauche einen Blick, der so ausgerichtet ist, dass ich die für mich relevanten Märkte abdecken kann. Ich brauche eine Kompetenz, die auch bereit ist und in der Lage ist, also Personalkompetenz, persönliche Kompetenz, dieses Challenging des Vorstands, aber auch des Gremiums selber durchzuführen und im Zweifel auch auszuhalten, um hier hierüber eine Resilienz aufzubauen, bessere Entscheidungen herbeizuführen. Ich wünsche mir außerdem, dass die Aufsichtsräte sich ihrer Rolle als in dem Sinne kritischer Kontrolleur rückwärts gewandt, wie auch als rationaler Ratgeber nach vorne gewandt, bewusst sind. Ja. Und wenn ich mir angucke, was sich so aktuell in den Aufsichtsgremien tut, dann beobachte ich, dass sehr viele Berater, Strategieberater hier in Gremien gewählt werden. Wir sollten nicht vergessen, dass der Aufsichtsrat in Deutschland immer noch in erster Linie Kontrollorgan ist. Also 70% Aufsicht, 30% Rat. Das ist nicht nur etymologisch so angelegt. Ich glaube, das trifft eigentlich auch ganz gut die Rollenbeschreibung dieses Gremiums. Und das sollte auch dabei nicht verloren gehen.
Ja, und ich würde ergänzen von dem, was Sie vorhin gesagt haben, so etwas wie eine Kreativwerkstatt, ein geschützter Raum, wo man mal offen über alles nachdenken kann, wo man Fragen stellen kann, die bisher noch niemand gefragt hat, ohne dass das missverstanden wird, ohne dass das nach außen getragen wird, sondern dass es einfach dazu dient, dass alle Beteiligten, nicht nur Vorstand, sondern auch Aufsichtsrat, einfach Dinge denkt, die vielleicht 2 Sekunden schneller gedacht sind als der Mitbewerber, damit man einfach einen handfesteren, besseren Business Case für die Zukunft hat. Wenn Sie das jetzt so sehen und sagen, ja, wo stehen wir heute? Was muss der einzelne Aufsichtsrat anders machen, um, jetzt sage ich mal, wir haben 25, in 5 Jahren 2030, glauben Sie, dass es dann noch eine weitere Veränderung, eine weitere Entwicklung gibt? Oder umgekehrt, ganz einfach formuliert, der perfekte Aufsichtsrat, wie sieht der in 5 Jahren aus?
Also das Rubrum Digitalisierung hilft uns, macht uns aber auch hilflos. Ich glaube, dem muss man sich nähren aus einer nicht überschwänglich befürwortenden, aber eben auch nicht aus einer zu vorsichtigen Warte. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zusätzlich zu der menschlichen, gerade in vertraulichen Gremien wie dem Aufsichtsrat an sensitiven Stellen, sollte sicherlich innerhalb der nächsten 5 Jahre zum Standard werden. Aber eben im richtigen Verständnis und im richtigen Einsatzgebiet. Das, was Sie gerade angeführt haben, dieser vertrauliche Rahmen. Es muss klar sein, und bitte nicht so in der Art und Weise, wie wir es jetzt in den USA gesehen haben, dass da eine Chatgruppe nun das Verteidigungsministerium quasi blank macht. Das ist natürlich nun nicht das, was wir erwarten. Aber ein Aufsichtsrat kann sich sicherlich im Laufe der nächsten Jahre nicht mehr damit rausreden, dass er sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ChatGPT eigentlich nutzen kann, weil ich dieses Prompt-Ding nie gelernt habe. Diese Zeiten sind sicherlich vorbei. Der Aufsichtsrat muss auch aber verstehen, was er da eigentlich mit bezwecken kann und wie es funktioniert. Dazu gehört vielleicht auch ein sich an die Hand nehmen lassen, vielleicht auch von jüngeren Mitgliedern. Insofern auch da gehe ich mal davon aus, dass dieser Generationenwechsel sich künftig auch noch deutlich stärker bemerkbar machen muss.
Ja, und ich habe immer so die Begriffe Innovation und Leidenschaft immer im Kopf. Wenn das einzelne Mitglied noch leidenschaftlich seinen Verantwortlichkeiten nachkommt, bereit ist zu Höchstleistungen, dann ist er wahrscheinlich auch innovativ, neugierig und kommt auf die Dinge, auf die man halt zu kommen hat, wenn man die nächsten 5 bis 10 Jahre als Unternehmen noch vernünftig überleben will. Und kann nicht wie die Schlange abends vorm Fernseher sitzen und sagen, ach, jetzt haben wir aber Zölle. Ja, das bringt es, glaube ich, nicht. Wobei die meisten Unternehmen haben dieses Thema ernst genommen und haben, glaube ich, alle schon Krisenpläne, hoffe ich zumindest, für diesen Laden
Aber Szenarioplanung als strategisches Tool, ja, das ist etwas, wo man sagen muss, wir können nicht nur die Black Swans versuchen irgendwie zu benennen, sondern die Grey Rhinos sind mindestens genauso schlimm und ja, die White Elephants machen das Ganze noch furchtbarer. Also insofern, da würde ich auch erwarten, dass in diesem geschützten Raum eben gedacht wird, was vielleicht vorher noch nicht so gedacht wurde. Und da hilft es einfach, sich auch gegenseitig herauszufordern. Und das muss aber das Gremium auch dann konsequent durchführen und durchsetzen und vielleicht auch bei Feststellung, dass einer da nicht so performt, dann mal die Frage stellen, wie soll es denn besser werden? Also da erwarte ich, dass die Gremien sich selber aber auch künftig weiter ermächtigen und bemächtigen, dann zur entsprechenden Entscheidung sich selbst auch betreffend zu kommen.
Ja. Herr Schmidt, wir sind kurz vorm Ende. Wir haben noch Zeit für meine klassischen zwei Fragen an meinem Gast zum Schluss. Und wer ist prädestinierter für meine Frage, was waren Ihrer Meinung nach die positiven oder negativen Aufreger der letzten Woche in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Sie haben einen der besten Überblicke. Was ist Ihnen positiv und negativ aufgefallen in der deutschen Corporate Governance Landschaft?
Jetzt sind ja sehr viele Einladungen und Einberufungen zur Hauptversammlungen entsprechend ausgeschickt worden. Das heißt, es ist gute Zeit, mal ein bisschen durchzugucken, was Sache ist. Ich denke, ohne dass ich jetzt einzelne Unternehmen nennen möchte, aber die Nachfolgeplanung und Nachfolgeregelung oder die Umsetzung dessen hat an der einen oder anderen Stelle doch wieder zu gewissem Stirnrunzeln geführt. Ob es nun Aufsichtsräte sind, die sich dann doch noch mal ein Jahr länger wählen lassen möchten, weil sie eben die Übergabe doch noch nicht hinbekommen haben oder auch weil noch kein entsprechender Nachfolger identifiziert wurde. Das sind sicherlich Aspekte, da darf man sich auch dann auf kritische Fragen von mir, von der DWS einstellen.
Ja, da bin ich mir absolut sicher, dass man das bei Lufthansa und Adidas und wie sie alle heißen, dass das gefragt wird. Aber es ist als Außenstehender auf der einen Seite, als Praktiker, sowas kommt halt mal vor. Aber man ist verwundert, dass auch gerade in so großen, prominenten Namen so etwas auch immer noch passiert. Aber so ist es. Haben Sie irgendwas Positives? Ist Ihnen was Positives aufgefallen?
Na, es gibt eben auch die Positivbeispiele, was die Nachfolgeregelungen angeht. Ich denke, sehr elegant gelöst worden ist es beispielsweise bei der Deutschen Börse, sowohl wie im Vorstand wie auch im Aufsichtsrat, dass Frau Streit hier jetzt von Herrn Jetter übernimmt an der Spitze des Aufsichtsrats. Das ist natürlich ein starkes Signal. Vorsitzende der Regierungskommission, jetzt Vorsitzende des Aufsichtsrats der Deutschen Börsegruppe, die damit als Marktinfrastruktur Betreiber natürlich auch einen gewissen besonderen Fokus erfahren. Und bei BMW, ja, die Ära Reithofer wird hier im Mai dann zu Ende gehen, hochverdient. Und Nicolas Peter als Nachfolger, als gestählter Finanzvorstand soll dem folgen. Das sind natürlich einschneidende, bedeutsame Entscheidungen, die ich jetzt aber erstmal so positiv beurteile.
Ja. Herr Schmidt, wir sind beim Schlusssatz. Was können Sie unseren Zuschauern und Zuhörerinnen mitgeben fürs Wochenende? Einen kurzen, knappen Satz, wo wir uns am Sonntag noch daran erinnern, an dieses tolle Gespräch, was wir heute hatten.
Auch wenn Liberation Day in den USA heute war, nutzen Sie gegebenenfalls die Chance, überdenken Sie Ihre Investmentstrategien, aber bleiben und die sollten wir nutzen.
Das war jetzt nicht ein ganz kurzer Satz, Herr Schmidt. Ich würde ihn zusammenfassen, denken Sie nach, aber bleiben Sie investiert. Tut wahrscheinlich dem DAX auch gut.
Sehr gut, prima.
Herr Schmidt, recht herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank auch an unsere zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen. Hinweis auf ergänzendes Lesefutter zum Thema. Ich kann Ihnen nur die Homepage der DWS und der DVFA ans Herzen legen. Schauen Sie auch in die Kommentare und im Chat. Da sind einige direkte Links zu weiterem Lesefutter oder auf die Homepage von Directors Academy oder bei mir. Sie können natürlich jederzeit das heutige Gespräch nochmal nachhören als Podcast. Unser Aufsichtsratstalk geht jetzt schon in eine verlängerte Sommerpause, die wir Ihnen, in der wir Ihnen verkürzt sogenannte Reposts anbieten unserer bisherigen 59 Aufsichtsratstalks. Und wir beginnen in 14 Tagen am grünen Donnerstag mit Heiner Thorborg. Das war seinerzeit unsere erste Gesprächsrunde, die immer noch eine ganz starke Ausstrahlungskraft hat und einen super Inhalt, den ich Ihnen nur ans Herzen legen kann. Grünen Donnerstag, 17. April, 17 Uhr. Vielen Dank allen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und kommen Sie alle gut nach Hause, wo immer Sie sind.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.